Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. Der Kanton Luzern sagt klar Nein zu HARMOS. Das verheißt nichts Gutes für das Schulharmonisierungsprojekt in der übrigen Schweiz. Zürich und Basel-Stadt verbieten das Rauchen in Restaurants. In Bayern verliert die CSU die absolute Mehrheit und ist damit auf einem absoluten Tiefstand. Wir fragen nach den Auswirkungen, auch auf die Politik in Berlin. In Österreich kommen die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP unter die Räder, wollen aber möglicherweise trotzdem gemeinsam weiterregieren. Und in den USA wird hektisch am Rettungsnetz für Wall Street gearbeitet. Ein Abschluss scheint nahe. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Im Kanton Luzern will das Stimmvolk keine Schulharmonisierung. Der Beitritt zum HARMOS-Konkordat wurde mit über 60% Nein-Stimmen abgelehnt. Mit Ausnahme der SVP hatten alle Parteien HARMOS unterstützt. Nötig wurde die Abstimmung, weil ein SVP-nahes Komitee das Referendum ergriffen hatte. Aus Luzern Marlies Zehnder.
Die Luzerner Regierung zeigt sich enttäuscht und überrascht vom deutlichen Nein zur Schulharmonisierung. Das HARMOS-Konkordat sei wohl in erster Linie gescheitert, weil die Kinder bereits mit 4 Jahren eingeschult werden sollten. Die Kinder hätten verloren, denn ihnen werde eine Chance genommen, erklärt der Luzerner Bildungsdirektor Anton Schwinggruber. Er übt außerdem scharfe Kritik an der Abstimmungskampagne der HARMOS-Gegner.
Die ganze Kampagne wurde mit weinenden Kindern gemacht und das finde ich bedauerlich, wenn nicht sogar verwerflich.
Die Gegner der Schulharmonisierung sehen das anders. Guido Luternauer, SVP-Kantonsrat und Mitglied vom Referendumskomitee.
Das Luzerner Stimmvolk hat für die Kinder entschieden, hat für die funktionierenden Familien entschieden. Und insofern ist das eigentlich von der Regierung so zur Kenntnis zu nehmen und jetzt umzusetzen.
Er hoffe, dass das Luzerner Nein zu HARMOS eine Änderung in der Bildungspolitik bewirke. Tatsache ist, der Kanton Luzern kann dem Konkordat zur Schulharmonisierung nicht beitreten. Die Erziehungsdirektorenkonferenz bedauert den Entscheid von Luzern. Der Kanton habe damit die Chance, Kinder frühzeitig zu fördern, nicht gepackt. Luzern ist der erste Kanton, der in einem Referendum über HARMOS abstimmte. Abstimmungen in 5 weiteren Kantonen folgen im Winter. Bisher sind 6 Kantone dem Konkordat beigetreten. Die Schulharmonisierung tritt in Kraft, wenn sich 10 Kantone dem Konkordat anschließen.
Während sich auf nationaler Ebene das Parlament darüber streitet, wie man die Bevölkerung vor Passivrauchen schützen kann, beschließt Kanton für Kanton seine eigenen Rauchergesetze. Heute waren die Stimmberechtigten der Kantone Zürich, Basel-Stadt und Nidwalden aufgefordert, sich zum Rauchverbot zu äußern. Simon Loy.
Überall in der Beiz rauchen, ja oder nein? Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich unterstützen die Volksinitiative der Lungenliga und sagen klar nein. Das bedeutet, dass künftig in Zürcher Restaurants nur noch in abgetrennten Fumoirs ohne Bedienung geraucht werden darf. Der Gegenvorschlag des Kantonsparlaments wird abgelehnt. Dieser wollte ein weniger strenges Rauchverbot. Was neu in Zürich gilt, gilt künftig auch im Kanton Basel-Stadt. Auch dort stimmt die Bevölkerung für ein strenges Rauchverbot. Und auch dort werden Restaurantgäste schon bald in abgetrennte Räume, eben sogenannte Fumoirs, verwiesen, wenn sie rauchen wollen. Die Lungenliga äußerte sich, Zitat, sehr, sehr froh über die Entscheide in den beiden Kantonen. Die Bevölkerung habe gemerkt, dass es um ihre Gesundheit gehe. Mehr Freude dürften die Wirte über den heutigen Entscheid der Nidwaldner Bevölkerung haben. Dort wird es nämlich auch weiterhin Jassrunden mit Stumpen geben. Das Rauchen in Beizen wird nämlich nicht per Gesetz verboten. Die Wirte im Kanton Nidwalden müssen neu einfach am Eingang klarmachen, ob sie in ihrem Lokal das Rauchen dulden oder nicht.
Im Kanton Uri und in St. Gallen werden die Steuern gesenkt. In Uri wird im nächsten Jahr die sogenannte Flat Rate Tax eingeführt. Das heißt, es gibt einen einheitlichen Steuersatz. Dieses System, das auch schon im Kanton Obwalden gilt, soll reiche Steuerzahler anziehen. Im Kanton St. Gallen wird ebenfalls das Steuergesetz geändert. Natürliche Personen bezahlen weniger Einkommens- und Vermögenssteuern. An einigen Plätzen in der Stadt Schaffhausen dürfen zur öffentlichen Überwachung mehrere Videokameras eingerichtet werden. Das Stimmvolk hat eine Änderung der Polizeiverordnung angenommen. Die Videobilder gelangen an die Polizei, wenn es Schlägereien oder andere Zwischenfälle geben sollte. Der Messeplatz Basel kann, wie geplant, ausgebaut werden. Das 400 Millionen Franken teure Projekt der Architekten Herzog und Dömeron hat die letzte politische Hürde genommen. Das Baselbieter Stimmvolk bewilligte einen Beitrag von 50 Millionen Franken. Gegen den Beitrag hatte die SVP das Referendum ergriffen. Die Stimmberechtigten der Stadt Zürich zeigen Herz für das Kulturhaus Cabaret Voltaire, das Dada-Haus. Für die kommenden 3 Jahre ist der Mietzins von knapp 1 Million Franken gesichert. Als Gegenleistung muss das Dada-Haus jährlich Sponsorenbeiträge von 400.000 Franken auftreiben. Gegen die Subvention hatte die SVP das Referendum ergriffen, unterstützt von der FDP. Bei der Parlamentswahl in Bayern muss die CSU eine herbe Niederlage einstecken. Gemäß Hochrechnungen verliert sie 17 Prozentpunkte und kommt noch auf 43%. Nach 46 Jahren braucht die CSU nun erstmals einen Regierungspartner. Die FDP und die sogenannten Freien Wähler ziehen mit 9 respektive 10% erstmals in den Landtag ein. Auf der linken Seite schneidet die SPD mit 19% praktisch unverändert ab. Die Grünen steigern sich leicht auf 9%. Nicht ins bayerische Parlament einziehen dürfte die Partei Die Linke. Bei den Parlamentswahlen in Österreich hat es einen massiven Rechtsrutsch gegeben. Die Hochrechnungen sagen dem Bündnis Zukunft Österreich von Jörg Haider und den Freiheitlichen zusammen ein Plus von mehr als 14 Prozentpunkten voraus. Die beiden Parteien haben damit knapp 30% der Wähler hinter sich. Sie sind aber untereinander zerstritten. Die größte Verliererin sind die beiden bisherigen Regierungsparteien. Die SPÖ bleibt zwar mit fast 30% stärkste Partei, sie verliert aber knapp 7 Prozentpunkte. Noch mehr verloren haben die Konservativen der ÖVP. Sie büßten über 9 Prozentpunkte ein und liegen noch bei 25%. In den USA haben die beiden Präsidentschaftskandidaten vorsichtige Unterstützung für den milliardenschweren Rettungsplan signalisiert. Das Parlament einigte sich zuvor auf die Grundzüge des 700 Milliarden schweren Hilfspakets für die US-Finanzindustrie. Zurzeit wird am genauen Wortlaut gefeilt. Der Demokrat Barack Obama erklärte, er hoffe, dass seine Forderungen in der Übereinkunft enthalten seien, wie etwa die unabhängige Kontrolle bei der Verteilung der Gelder. Obamas republikanischer Rivale John McCain erklärte, der Vertrag sei schwer zu schlucken, müsse aber durchgezogen werden. Beim ersten Nacht-Grand Prix in der Geschichte der Formel 1 gab es in Singapur eine Überraschung, Freddy Hunkeler.
Von Startplatz 15 aus gewann der zweifache Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien auf dem unterlegenen Renault vor Nico Rosberg auf Williams und Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes. Felipe Massa, der aus der Pole Position gestartet war, wurde in Führung liegend bei einem Missgeschick in der Ferrari-Box aus der Entscheidung geworfen. Als bester BMW-Sauberpilot landete Nick Heidfeld auf Platz 6, Robert Kubica wurde 11. In der WM-Zwischenwertung führt Lewis Hamilton nun mit 7 Punkten Vorsprung auf Massa. In der 10. Runde der Schweizer Fußballmeisterschaft wurden heute 2 Spiele ausgetragen. Vaduz gewinnt gegen Luzern 1:0, der FC Zürich schlägt Xamax Neuenburg 3:0. Mit diesem Erfolg rückt der FC Zürich bis auf 2 Punkte an Leader FC Basel heran. Die italienischen Radprofi feierten heute beim Weltmeisterschaftsstraßenrennen in Varese einen Doppelsieg. Es gewann Alessandro Ballan vor Damiano Cunego. Ballan hatte mit einem Angriff 2 Kilometer vor dem Ziel Erfolg. Beste Schweizer in diesem Rennen war Rubens Bertoliatti auf Rang 25. Haile Gebrselassie hat beim Berlin-Marathon einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 35-jährige Äthiopier verbesserte seine eigene Bestleistung auf 2:03:59 und war damit um 27 Sekunden schneller als vor einem Jahr, ebenfalls in Berlin.
Das Wetter. Morgen Vormittag liegt im Mittelland erneut Nebel mit einer Obergrenze bei 600 Metern. Sonst ist es trotz Schleierwolken ziemlich sonnig. Erst gegen Abend ziehen im Nordosten dichtere Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 17, im Süden bei 19 Grad. Am Dienstag scheint zunächst noch zeitweise die Sonne. Am Dienstagnachmittag ziehen dichte Wolken auf und gegen Abend beginnt es stellenweise zu regnen.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen.
Dieses Nein aus Luzern hat Sprengkraft. Das Projekt zur gesamtschweizerischen Schulharmonisierung wankt. Das ist ein absoluter Tiefschlag. Die CSU verliert in Bayern die Macht und wird zu einer ganz normalen Partei. Das ist die Quittung für das ewige Gezänk. In Österreich verlieren die bisherigen Regierungsparteien viel Vertrauen, wollen aber vielleicht trotzdem weiter regieren. Die Skepsis der Konservativen hat Bremswirkung. Augenschein in Virginia, wo mancher gar nichts hält vom Rettungsnetz für die Wall Street. Überraschend deutlich hat also der Kanton Luzern den Beitritt zum Harmos-Konkordat abgelehnt. Es war die erste Abstimmung über dieses Harmonisierungsprojekt für die Volksschule. Sie wurde deshalb mit besonderer Spannung erwartet. Kein Wunder, dass sich die Harmos-Gegner jetzt gestärkt fühlen und die Bildungsdirektoren in den Kantonen, die dieses Projekt ausgearbeitet haben, dürften gewarnt sein. Monika Binotto.
Dieses deutliche Ergebnis hatte nicht einmal das Komitee selbst zu erwarten gewagt. Die Kindergärtnerin und vierfache Mutter Claudia Meyer, Co-Präsidentin des überparteilichen Komitees im Kanton Luzern, freut sich deshalb umso mehr und ist überzeugt, dass dieses Ergebnis ein deutliches Zeichen setzt, auch für den Rest der Schweiz.
Die ganze Schweiz schaut gebannt auf Luzern am heutigen Tag und das hat ganz bestimmt eine enorme Signalwirkung, gerade auch, weil das so hochprozentig sozusagen abgelehnt wurde.
Das bunt zusammengewürfelte Komitee hat die Überraschung geschafft. Gemeinsam mit der professionellen Öffentlichkeitsarbeit der SVP, die unter anderem für die Plakate mit weinenden Kindern sorgte. Entsprechend unglücklich ist man bei der Erziehungsdirektorenkonferenz. Die Präsidentin Isabel Chasseau sieht das Resultat auch als Warnung.
Es ist sicher eine Warnung. Ich will nicht leugnen, dass es auch sogar auch ein Signal sein könnte in gewisser Hinsicht, dass wir natürlich, ich meine, die Kollegen in allen Kantonen, wir immer besser noch erklären müssen, wieso wir harmonisieren wollen und vor allem die Möglichkeit, die es dann gibt, sich auf die Reife des Kindes abzustellen.
Die Kantone müssten nicht einfach jedes Kind mit 4 Jahren in den Kindergarten zwingen, das habe man zu wenig klar sagen können. Überhaupt habe man es gegen diese Gegner schwer. Es sei ihr nicht entgangen,
dass es eine sehr emotionale Kampagne geworden ist und es tut mir leid, dass man vielleicht manchmal auf einer Seite nur emotional sein kann und auf den anderen, und das ist unsere Rolle, immer auch rational antworten müssen.
Mit weinenden Kindern Emotionen wecken sei eben einfacher, als rational zu erklären, weshalb es für 4-Jährige gut sei, in den Kindergarten zu gehen. Für die weiteren Abstimmungen ist Isabel Chasseau aber zuversichtlich und macht darauf aufmerksam.
Die Voraussetzungen in anderen Kantonen sind wieder anders. Und jede Kantonsabstimmung wird sich anders stellen.
Tatsächlich. In den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen und Graubünden wird am 30. November über Harmos abgestimmt und in 3 dieser 4 Kantone gibt es im Gegensatz zum Kanton Luzern bereits jetzt obligatorisch 2 Jahre Kindergarten. Dort wird sich also kaum etwas ändern. Eduard Eid, der das überparteiliche Komitee des Kantons St. Gallen koordiniert, ist aber dennoch überzeugt.
Für uns im Kanton St. Gallen bedeutet dies natürlich, dass wir einen sehr guten Rückenwind erhalten haben aus dem Ergebnis von Luzern. Ich denke, dass die Voraussetzungen jetzt sehr, sehr gut sind.
Dass der Kanton St. Gallen bereits 2 Jahre Kindergarten obligatorisch eingeführt habe, müsse kein Nachteil sein.
Das spüren nun die Bürgerinnen und Bürger bereits schon, weil wir haben begonnen mit dem 1. August und es ist viel Unmut drin. Und die Frage kommt, können wir da noch etwas ändern? Haben wir eine Chance? Da müssen wir sagen, jawohl, das können wir, aber ihr müsst am 30. November Nein zum Harmos-Konkordat sagen.
Die besten Voraussetzungen für ein Nein hat der Kanton Graubünden, der noch keine 2 Jahre obligatorischen Kindergarten kennt und wo die langen Schulwege zu einem Thema werden dürften. Im Kanton Thurgau und im Kanton Zürich könnte es eher für ein Ja reichen. Im Thurgau ist die SVP für Harmos. Die Befürworter von Harmos müssen aber in den Abstimmungskantonen mit weiteren Überraschungen rechnen.
Der Bericht von Monika Binotto. In Bayern geht heute eine Epoche zu Ende. Noch haben wir zwar erst die Hochrechnungen von den Parlamentswahlen, aber die sehen, wir haben es in den Nachrichten gehört, derart vernichtend aus für die CSU, dass man wohl jetzt schon sagen kann, die Christlichsozialen können nicht mehr alleine weiterregieren nach fast einem halben Jahrhundert. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Diese vernichtende Niederlage für die CSU, was ist da zu erwarten? Kann sich das Führungsduo Beckstein-Seehofer halten?
Also Sie meinen Beckstein Huber. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, obwohl im Moment ist es so, dass alle sagen, nur nichts überstürzen, wir wollen alles ganz genau analysieren. Und gemäß Umfragen ist es auch so, dass die Bayern, obwohl sie also die CSU richtiggehend abgewatscht haben, also es gab ja Verluste von über 17% für die CSU, obwohl sie also da wirklich eine vernichtende Niederlage der CSU bereitet haben, sagen sie, Beckstein soll weiter Ministerpräsident werden, also soll bleiben, in Zukunft einfach unterstützt von einem Partner, von einem Koalitionspartner. Bei Huber allerdings, an ihm hängen wenige, also da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich dann ein Abschied, der ziemlich bald kommen wird, heute Abend nicht mehr, aber bald. Also so gesehen würde ich sagen, Beckstein bleibt, Huber geht, vielleicht geht auch die Generalsekretärin Haderthauer, die ist zwar noch nicht sehr lange im Amt, aber ihr Stuhl wackelt auch. Überhaupt muss man sagen, die CSU wurde völlig kalt erwischt. Sie hat offenbar nie und nimmer damit gerechnet, dass ihre Verluste so massiv seien. Und sie hat so gesehen eben auch keinen Plan B in der Tasche. Beckstein selbst hat gesagt, er werde aber für eine Koalition zur Verfügung stehen und in den nächsten Tagen mit der SPD, mit der FDP und den Freien Wählern Gespräche aufnehmen.
17% hat die CSU verloren gemäß den Hochrechnungen. Das ist enorm, das liegt unter allen Prognosen. Weshalb dieser Einbruch?
Ja, es war, glaube ich, schlicht Überdruss. Nach bald diesem halben Jahrhundert die Sehnsucht nach einem Wechsel. 60% der Bayern haben das jedenfalls als Hauptgrund angegeben. Sie hatten einfach das Gefühl, von der allmächtigen CSU nicht mehr richtig vertreten zu werden. In München nicht, aber auch nicht in der Großen Koalition in Berlin. Zu hohe Steuern, zu viel staatliche Gängelei, etwa beim Anti-Raucher-Gesetz, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Und dafür spricht ja auch, dass dann eben die Unzufriedenen übergelaufen sind zur FDP und zu den Freien Wählern, also zu konservativen Gruppierungen hauptsächlich. Und dazu kam eben, dass doch auch sehr viel Unzufriedenheit da war mit diesem Führungsduo, das eben so gar nicht für Neuanfang und für Dynamik steht, sondern eher eben für Pannen und ein bisschen Unbeholfenheit.
Sie haben das vorhin schon erwähnt, die CSU braucht jetzt Partner zum Weiterregieren und sie hat auch recht viel Auswahl, weil der Landtag besteht ja neu nicht mehr nur aus 3 Parteien, sondern aus 5, vielleicht sogar 6, wenn es die Linken dann vielleicht doch auch noch schaffen. Im Moment sieht es nicht danach aus, ja. Wie ist es umgekehrt, eine Regierung ohne die CSU mit anderen Parteien? Die SPD hat ja das gesagt, das wäre für sie eine Variante zusammen mit den Grünen, vielleicht der FDP und den Freien Wählern. Ist das denkbar?
Ja, also das war ja wirklich heute Abend sehr interessant, vor allem bei der SPD. Die hat also richtiggehend gejubelt. Man hätte meinen können, sie hätte da wahnsinnig gepunktet. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Sie hat das letzte Mal das schlechteste Ergebnis gehabt, seit überhaupt die Bundesrepublik existiert und hat jetzt nochmal verloren. Also die SPD konnte überhaupt nicht profitieren von der Schwäche der CSU. Trotzdem hat sie eben schon in den letzten Monaten immer wieder gesagt, es gibt diese Mehrheit, die zahlenmäßige jenseits der CSU und das müssen wir nutzen, denn die Bürgerinnen und Bürger in Bayern wollen einen richtigen Neustart und deshalb wollen sie eben versuchen, da quasi diese 4-Koalition auf die Beine zu stellen. Allerdings muss man sagen, das muss man natürlich jetzt versuchen, aber die FDP hat bereits schon abgewunken, sie hält da gar nichts davon und hat das Gefühl, dass das wäre nur so eine Chaos-Koalition, die ohnehin nicht lange halten würde. Und sie selbst spekuliert natürlich darauf und ich würde sagen, auch sie hat auch gute Aussichten, dass sie dann eben an der Seite der CSU regieren kann, künftig in München.
Die massiv geschwächte CSU regiert mit in Berlin, in Merkels Kabinett. Was heißt jetzt dieser Einbruch für die Bundespolitik?
Ja, es heißt Verschiedenes, aber ich würde sagen, zwei Sachen sind wichtig. Also das eine, denke ich, es wird für die CSU darauf ankommen, dass sie sich wieder mehr profiliert gegenüber der CDU. Das heißt, sie wird also härter auftreten, obwohl sie eigentlich geschwächt ist, aber sie muss da einfach irgendwie Profil zeigen, sonst wird sie abgestraft bei den Wahlen im nächsten Jahr. Und dann gibt es Europawahlen, Bundestagswahlen. Also irgendwie muss sie einfach dafür sorgen, dass sie mehr Profil gewinnt. Eine schwierige Aufgabe, aber das wird schwierig werden auch für Angela Merkel. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt, obwohl sie geschwächt ist, wenn sie in die Koalition geht, eben mit der FDP, und dann, wenn man das alles zusammenzählt, wird es so sein, dass ungefähr das Gewicht in Bayern zumindest in der Bundesversammlung gleich stark sein wird wie im Moment. Und das heißt, dass der Bundespräsident Köhler im Moment doch immer noch damit rechnen kann, dass er im nächsten Mai nochmal bestätigt wird. Im Bundesrat wird sich dann natürlich leicht verschieben, weil da nicht mehr alle Stimmen für die Union zählen, sondern das muss dann irgendwie geteilt werden, eben mit der FDP.
Besten Dank, Ursula Hürzler, das war unsere Deutschland-Korrespondentin zum Wahlausgang in Bayern. Und jetzt nach Österreich mit den Worten: Jetzt reicht's, hat im Juli Wilhelm Molterer die Große Koalition seiner Volkspartei ÖVP mit den Sozialdemokraten SPÖ für beendet erklärt. Seither wurde in unserem östlichen Nachbarland Wahlkampf betrieben. Ein Wahlkampf mit vor allem zwei Merkmalen. Er war äußerst populistisch und ein Thema dominierte: die Angst vor dem sozialen Abstieg. Nach den heutigen Wahlen verheißen die Hochrechnungen jetzt SPÖ und ÖVP massive Verluste. Wir haben darüber auch schon in den Nachrichten berichtet. Und den beiden extrem rechten FPÖ und BZÖ ebenso massive Gewinne. Ich bin jetzt verbunden mit Joe Schelbert in Wien. Joe Schelbert, von den großen Parteien hat vor allem die ÖVP ist regelrecht eingebrochen. Weshalb?
Zum einen, die Konservativen haben die Wahlen provoziert. Das hat man nicht so gerne, das wird nicht honoriert. Dann ihr Spitzenkandidat Wilhelm Molterer hatte wenig Überzeugungskraft im Wahlkampf. Aber der Hauptgrund, denke ich, ist das verlorene Vertrauen der Leute in die Partei, in die Kompetenz, Lösungen, Kompromisse zu finden. Der permanente Streit innerhalb der Regierung hat enorm geschadet, der ÖVP mehr als der SPÖ, wie man jetzt sieht. Die SPÖ hatte anscheinend mit Werner Faymann einen besseren Wahlkämpfer.
Aber die SPÖ ist trotz diesen Qualitäten von Werner Faymann nicht gerade eingebrochen, aber hat massiv verloren auch. Also der populistische Wahlkampf scheint da nichts genützt zu haben. Weshalb nicht?
Ich denke, das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Man kann nicht 3-4 Wochen vor der Wahl erklären, es werde jetzt alles anders. Er hat teure Wahlversprechen gemacht. Er hat noch letzte Woche im Parlament Sachen durchgebracht, sozialpolitische Wahlzuckerln quasi verteilt. Aber das glauben die Leute nicht mehr. Werner Faymann war ja auch Mitglied dieser alten Koalition. Er war der Koordinator sogar der Regierung. Man glaubte ihm einfach nicht, dass es jetzt so anders wird, so neu.
Aber er ist trotzdem der Wahlsieger. Seine SPÖ ist immer noch die stärkste Partei. Alleine regieren kann er trotzdem nicht. Wo findet er Regierungspartner?
Am ehesten bei der ÖVP. Er wird versuchen, die ÖVP für eine Fortsetzung der Koalition zu gewinnen. Die beiden haben zusammen eine Mehrheit. Es ist allerdings dann oder wäre dann die Koalition der Verlierer. Aber es ist die wahrscheinlichste Variante. Aber da wird noch lange, lange verhandelt werden müssen.
Reden wir noch über die beiden Rechten, die ja die eigentlichen Gewinner sind dieser Wahl. Die haben zusammen 30% gemacht, sind sich aber spinnefeind. Der Heinz-Christian Strache von der FPÖ und Jörg Haider vom BZÖ. Können die sich irgendwie zusammenraufen und etwas anstellen mit ihrer gemeinsamen Stärke?
Ich glaube nicht. Also es hat jetzt schon erste Stellungnahmen gegeben, dass man nicht zusammengehen will. Das haben Spitzenleute der FPÖ aus Niederösterreich gesagt. Ich glaube es auch nicht. Der Zwist zwischen den beiden ist einfach zu tief. Da ist zu viel Geschirr zerschlagen worden. Sie prozessieren ja auch noch gegeneinander, die beiden Parteien. Und in der quasi kürzeren Vergangenheit sind auch Versuche zu vermitteln gescheitert. Das würde mich wundern, wenn es diesmal gelänge. Solange die beiden Platzhirsche, also Jörg Haider und Christian Strache, dabei sind, denke ich, wird das nicht möglich. Und was eine Regierungsbeteiligung angeht, die ÖVP wie auch die SPÖ haben mindestens vor den Wahlen ausgeschlossen, mit diesen beiden regieren zu wollen.
Besten Dank, Joe Schelbert in Wien. Von einem Durchbruch mag zwar noch niemand sprechen, aber es ist von einem Kompromiss zur Rettung des US-Finanzmarktes die Rede. Einem Kompromiss, auf den sich Republikaner und Demokraten im Kongress geeinigt haben sollen. Das sagte jedenfalls Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Wo stehen die Arbeiten am Rettungsnetz und wie ist die Stimmung im Volk? Peter Vögeli hat sich in Virginia umgehört.
Es war um 12:30 Uhr nachts, als die Unterhändler beider Parteien und Finanzminister Paulson vor die Medien traten und erklärten, im Grundsatz sei eine Einigung gefunden.
We've been working on this for a long time. We've still got more to do to finalize it, but we're I think we're there.
Die Einzelheiten sind noch nicht bekannt und offenbar auch noch nicht vollständig zu Papier gebracht, aber laut Medienberichten soll zusätzlich nun auch noch eine Art Versicherung ins Spiel kommen, was bedeuten würde, dass den betroffenen Firmen nicht einfach die faulen Papiere abgekauft werden, sondern diese Firmen eine Art Prämien für eine Versicherung dieser Papiere bezahlen. Die betroffenen Firmen sollen einen Anteil an ihrer eigenen Rettung übernehmen. Die 700 Milliarden sollen auch nicht als Ganzes, sondern in Tranchen dem Finanzministerium überwiesen werden, was dem Kongress mehr Einfluss zubilligt. Und wie bereits in früheren Entwürfen festgeschrieben, soll es keine goldene Fallschirme für CEOs von Firmen geben, die Staatshilfe in Anspruch nehmen. Bereits am Montag soll das Repräsentantenhaus über das Gesetz abstimmen. Und es waren die fiskalkonservativen Republikaner im Repräsentantenhaus gewesen, die den ersten Kompromiss in der Nacht auf Freitag zu Fall gebracht hatten. Einer dieser fiskalkonservativen republikanischen Strippenzieher ist Eric Cantor, der zufälligerweise an diesem Wochenende ein sogenanntes Republican Roundup, ein Familientreffen mehrerer tausend Anhänger in seinem Wahlkreis in Virginia organisiert hat. Als er endlich aus Washington eintrifft, verspricht er, sich für den Mittelstand, Durchschnittsamerika für Main Street einzusetzen.
And I'm going to go back up to Washington tomorrow to make sure that we fight and we fight for the middle class in this country, because it's high time.
Allein an einem Tag habe er 900 E-Mails gegen den 700 Milliarden Dollar Rettungsplan erhalten und nur 40, die sich dafür ausgesprochen hätten.
I think yesterday we got over 900 emails opposing the bailout of Wall Street and probably maybe 40 in favor.
Wenn schon der Steuerzahler für Wall Street und die Hypothekenfinanzierer wie Fannie Mae und Freddie Mac einspringen müssten, dann sollten die CEOs dieser Firmen nicht mit einem goldenen Handschlag davonkommen, betont Walt Manz.
I don't want to see any of these fat cat that made millions of dollars in salary somehow are going to end up walking away.
Das scheint die vorherrschende Meinung an diesem Republican Roundup zu sein. Denn die Krise der Wall Street hat die Main Street Durchschnittsamerika längst erreicht. Viele Amerikaner haben ihre Altersvorsorge in Aktienfonds investiert. Allein im vergangenen Monat habe er $15,000 verloren, sagt Walt Manz.
Personally, we've lost about $15,000 in value. This has been in the last month.
Und Donna Holt hat sogar $42,000 verloren, alles, was sie in den letzten 4 Jahren angelegt habe.
Sure, yes, I've lost $42,000 this year. I put $300 a month into my retirement fund. And I've lost every dime I've put in for close to 4 years now.
Sogar ihre Kreditkartenlimite sei herabgesetzt worden, erzählt sie. Und Kredit ist entscheidend für eine Gesellschaft, die auf Pump lebt.
Yes, I've been notified by many of my credit card companies that my credit limit has been reduced.
Doch die republikanische Main Street in Virginia ist nicht nur über Wall Street, sondern auch über Präsident Bush verärgert, der das Rettungsprogramm von Anfang an ohne Einschränkung unterstützt hat. Der Präsident sei zwar Republikaner, aber kein wahrer Konservativer, sagt Walt Manz.
Yeah, what you said about him losing the conservative values. You can be a Republican and not a conservative. You can be a conservative and not a Republican. He's a Republican, but he's not a conservative.
Donna Holt stimmt ihm zu. Der Rettungsplan sei ökonomische Tyrannei.
Well, I'm certainly not for the bailout. I'm not for economic dictatorship, and I think that's what he's asking for.
Kein Wunder also, dass konservative Republikaner wie Eric Cantor kurz vor den Wahlen auf die Bremse stehen.
Hoher Puls an der republikanischen Basis, Peter Vögeli aus Virginia. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.